Deutschlandfunk zur Diskussion.
Mit Christoph Schäfer. Herzlich willkommen. Seit Beginn der Pandemie liegt die 7-Tage-Inzidenz in Deutschland mit über 300 so hoch wie noch nie. Und sie steigt. Das Land steckt mitten in der vierten Corona-Welle und sucht Auswege. Ideen und Beschlüsse dazu gibt es bereits. In den Ländern haben sich immer mehr Regierungen für 2G-Regeln entschieden. Und im Bundestag wollen die Parteien einer möglichen Ampelkoalition für ihr neues Infektionsschutzgesetz stimmen lassen. Das sieht unter anderem 3G am Arbeitsplatz und im öffentlichen Personenverkehr vor. Ohne getestet, geimpft oder genesen geht dort dann nichts mehr. Und eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen, die ist auch noch nicht vom Tisch. Es wird also einiges entschieden, anderes auch nach Wochen noch verhandelt. Die einen befürchten dabei verpflichtende Impfungen und warnen vor Panikmache. Die anderen vermissten eine strikte Corona-Politik. Geht es um die richtigen politischen Maßnahmen und um Kommunikation, um die vierte Corona-Welle zu brechen? Darüber will ich diskutieren mit meinen Gästen. Katrin Schmelz, Psychologin und Verhaltensökonomin an der Universität Konstanz. Sie führt seit Pandemiebeginn am Exzellenzcluster zur Politik von Ungleichheit Umfragen zu den Folgen der Corona-Krise durch. Mit dabei ist auch Andreas Bovenschulte, Bürgermeister von Bremen und SPD-Politiker. Und Marc Schieritz, Hauptstadtkorrespondent für die Wochenzeitung Die Zeit. Schön, dass Sie alle dabei sind.
Moin.
Hallo.
Guten Abend.
Die Infektionszahlen sind bundesweit hoch, wie eben schon beschrieben. Wir sehen das an der 7-Tage-Inzidenz, die genau bei 319,5 derzeit liegt. Die wohl radikalste Maßnahme, um nachhaltig die Infektionszahlen niedrig zu halten und die Impfquote in der Bevölkerung über die jetzigen 68% zu bringen, könnte eine Impfpflicht sein. Für alle. Sind Sie für eine solche Impfpflicht, Herr Schieritz?
Ich bin dafür. Also die Frage ist natürlich, was das jetzt noch bringt, weil wenn man jetzt anfängt zu impfen, dann dauert es ja eine Weile, bis dann der Impfschutz eingetreten ist. Das heißt, es wird uns jetzt in dem Winter nicht helfen, aber womöglich bei der nächsten Welle. Und ich sehe auch die Gegenargumente, kann die nicht wirklich nachvollziehen, denn wir wissen, dass das Impfen einen selber schützt, aber auch die anderen schützt, indem es dazu führt, dass die Krankheitsverläufe nicht mehr so schwer sind, dadurch weniger Intensivbetten belegt werden, sodass, glaube ich, der Nutzen da eindeutig ist. Und ich glaube, wir wären besser, wir stünden jetzt besser da, wenn es das schon vor einem halben Jahr gegeben hätte.
Herr Bovenschulte, Ihr Bundesland Bremen steht gut da mit der Impfquote. Gut 80% der Menschen sind doppelt geimpft. Damit sind Sie bundesweit mit Bremen Spitzenreiter. Aber brauchen wir für so einen bundesweiten Wert eine Impfpflicht für alle?
Also erstmal zeigt ja die Situation in Bremen, dass man eine hohe Impfquote auch ohne Impfpflicht erreichen kann, indem man vernünftig und gut kommuniziert, die Impfkampagne gut organisiert und vor allen Dingen auch dezentral in die Quartiere geht, zu den Menschen hin, um sie zum Impfen zu bewegen. 80% ohne jede Impfpflicht, dazu kommen ja Kinder unter 12, die nicht geimpft werden können, 11% der Bevölkerung. Damit haben wir jetzt ungefähr 93% der überhaupt impfbaren Personen erreicht, und zwar ohne Impfpflicht. Das ist jetzt bundesweit nicht die Quote. Insofern habe ich mich immer dafür ausgesprochen in den letzten Tagen, dass wir zu einer Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen kommen, insbesondere im Bereich der Pflege und des Krankenhauswesens, vielleicht auch im Bereich der Schulen und der Kindertagesstätten. Mhm. Da wäre ich dafür, das halte ich auch für verfassungsrechtlich zulässig, weil man da eine klare und tragfähige Argumentation hat. Wenn es um die allgemeine Impfpflicht geht, da würde ich mehr Fragezeichen dran machen, weil dann müsste man tatsächlich begründen, dass es da keine milderen Maßnahmen gibt und dass so eine allgemeine Impfpflicht sich tatsächlich rechtfertigen lässt. Aber das können wir jetzt im weiteren Verlauf der Diskussion ja klären.
Genau, und das werden wir auch tun. Und Frau Schmelz ist noch dabei. Wie sehen Sie das als Psychologin? Eine Impfpflicht für alle? Ja oder nein?
Also ich bin zwiegespalten und kann aus der Wissenschaft mit komplexen Sichtweisen dazu kommen und Implikationen, die das hätte. Zum einen sind wir jetzt wirklich in einer dramatischen Situation, wo wir mit Freiwilligkeit möglicherweise nicht die sehr, sehr hohe Impfquote erreichen, die wir eben für die Delta-Variante brauchen. Und wir sehen auch aus anderen Ländern, zum Beispiel aus den USA, dass eine Impfpflicht wirkt. Da sehen wir, dass zum Beispiel sehr wenige Polizisten in New York ihren Job tatsächlich kündigen, weniger als 1%. Und eine staatliche Impfpflicht würde auch signalisieren, wie wichtig diese Maßnahme der Impfung ist und dass genau das die soziale Norm sein soll. viele Geimpfte werden auch erleichtert, weil sie der Regierung vertrauen, dass die Regierung jetzt einfach mal durchziehen und die Impfquote erhöhen kann. Ja, also all diese Sachen würden dafür sprechen, aber es gibt ein großes Aber, denn damit sind nicht alle Probleme gelöst. Besonders in Deutschland hat eben die Regierung von Anfang an betont, dass die Impfung freiwillig bleibt und hat auch im Juli noch betont, dass es in Deutschland keine Impfpflicht für Berufsgruppen geben wird. Wenn jetzt eine Impfpflicht kommen würde, wäre das ein Vertrauensbruch. Und wir sehen in unseren Umfragen, dass das Vertrauen in die Regierung ganz wichtig ist für die Impfbereitschaft. Also würde man zum einen die Impfung erzwingen, aber auf der anderen Seite die Impfbereitschaft kaputt machen durch einen Vertrauensbruch. Und wir sehen, wir brauchen ja dieses Vertrauen auch, damit sich die Menschen an andere Corona-Maßnahmen halten. Auch dafür ist Vertrauen wichtig. Auch zum Beispiel weiß man, dass Pflicht für eine Impfung, die Impfbereitschaft bei einer anderen Impfung runterfährt. Wir brauchen auch perspektivisch das Vertrauen der Bevölkerung, um andere gesellschaftliche Probleme wie den Klimawandel anzugehen. Mhm. Ja, und dazu kommt, dass eine staatliche Durchsetzungsmacht bei einer allgemeinen Impfpflicht einfach begrenzt ist.
Also aber Frau Schmelz, nehmen Sie uns mal mit. Ja. Sie haben ja in Ihrer Forschung seit Beginn der Pandemie die Impfbereitschaft in der deutschen Bevölkerung abgefragt. Was sind da Ihre Ergebnisse bis dato genau?
Okay, wir haben genau von Anfang an gefragt, inwieweit jemand damit einverstanden ist, sich selbst impfen zu lassen, wenn die Impfung freiwillig ist und wenn sie verpflichtend ist. Und da haben wir von Beginn an eine viel höhere Impfbereitschaft im Falle der Freiwilligkeit gesehen. Und aus dem Grund halte ich es auch für richtig, dass die Impfung bisher freiwillig war. Das heißt, wir hätten von Anfang an mit einer Impfpflicht viel mehr Menschen gegen ihren Willen impfen müssen, als das im Fall der Freiwilligkeit war. Das ist so ein wichtiges Ergebnis. Jetzt sind aber alle freiwillig Geimpften, freiwillig Bereiten auch geimpft. Jetzt könnte man sagen, gut, dadurch kann man ja keine Motivation mehr kaputt machen durch eine Impfpflicht jetzt. Aber es wäre ein Vertrauensbruch.
Und der hat Folgen Ihrer Forschung nach für Politik, für das Handeln der Regierung?
Genau.
Im Bund oder im Land?
Ja, also hat Folgen der Kooperation bei anderen, in anderen Aspekten.
Ich kann das nur unterstreichen. Vielleicht, wenn ich nochmal darf.
Herr Bovenschulte, gerne.
Ich kann das nur unterstreichen, dass die Erfahrung, die wir in Bremen gemacht haben, wir haben in der gesamten Pandemie eher eine unaufgeregte, hanseatisch zurückhaltende Kommunikation gepflegt. Also wir waren weder die, die gesagt haben, bei steigenden Zahlen macht sofort alles dicht und haben uns überborden mit den schärfsten Maßnahmen, noch waren wir die, die bei rückgängigen Zahlen dann gesagt haben, sofort alles aufmachen, sondern eher versucht, sozusagen nüchtern zu kommunizieren, um solche Ausschläge auch zu vermeiden. Und das Gleiche beim Impfen auch, immer kontinuierlich darauf hingewirkt, wie wichtig das Impfen ist, unsere Öffentlichkeitsarbeit daran ausgerichtet. Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass sozusagen die Zahl der radikalen Impfgegner und derjenigen, die sowieso die staatlichen Corona-Maßnahmen ablehnen, in Bremen deutlich geringer ist und ein deutlich besseres Umfeld dadurch für das Impfen geschaffen wurde. Wenn man da mit strikten autoritären Ansagen rangegangen wäre, dann bin ich mir nicht sicher, ob wir das gleiche Klima hätten erzeugen können.
Also Sie in Bremen haben mehr überzeugt als verpflichtet. Und jetzt Herr Schieritz von der Zeit.
Gerne. Ja, genau, weil es ist nun mal so, dass nicht die ganze Republik so zivilisiert und hanseatisch zurückhaltend ist wie Bremen vielleicht. Und wir haben andere Teile des Landes, wo dieser Ansatz offensichtlich nicht so gut funktioniert. Wir sehen zugleich in anderen europäischen Ländern, Frankreich, Italien, dass man dort mit restriktiven Maßnahmen ganz erheblich die Impfquote gesteigert hat, eben bei denen, die es sonst nicht gemacht hätten. Und zum Vertrauensbruch, es gibt ja auch sowas wie Lernen. Also die Impfbereitschaft hat sich auch entwickelt. Und wenn ich mir jetzt Umfragen ansehe, sehe ich eine sehr hohe Zustimmung auch für eine Impfpflicht. Also die Leute passen ja auch ihre Ansichten an. Die sind ja nicht einzementiert und für immer festgesetzt. Und zur Motivation muss ich sagen, der Staat macht Gesetze. Und es ist mir als Regierung, sollte es mir erstmal egal sein, ob die Leute an mein Gesetz glauben oder nicht. Das Gesetz wird durchgesetzt. Also ich kann mir auch nicht aussuchen, ob ich rechts oder links fahren will auf der Straße. Und es ist ein Gesetzesakt. Und dann sozusagen die sich eh impfen lassen, die würden sich, glaube ich, auch trotz dieses Gesetzes impfen lassen. Aber die das nicht tun, gegen die hätte man eine Handhabe.
Was ist eigentlich mit denjenigen, die sich geimpft haben, aus Hoffnung auf Lockerung als Akt der Solidarität in der Gesellschaft, aber jetzt enttäuscht sind, weil Lockerungen nach wie vor nicht in Sicht sind, trotz der Impfung? Führt das nicht auch zu einem Vertrauensbruch, Frau Schmelz?
Ja, genau, das ist die andere Seite. Also das sind ja die meisten Deutschen mittlerweile, die geimpft sind. Und für die Menschen ist es wirklich auch ganz wichtig, dass wir gut über den Winter kommen und dass irgendwie die Infektionszahlen runtergehen und wir nicht die Schulen schließen müssen und es möglichst keine neuen Mutationen gibt und wir den ganzen Schlamassel wieder anfangen.
Ich finde das deshalb so wichtig, dieses Thema, weil das so ein bisschen auf die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtung verweist. Wenn in der Anmoderation gesagt wird, die Inzidenz in Deutschland liegt über 300, dann verbirgt sich dahinter ja eine Spreizung zwischen, sagen wir mal, 100 in Schleswig-Holstein und 750 in Sachsen.
Gerade der Südosten
Das
Deutschlands ist ja sehr betroffen.
7,5-fache. Und dann verbirgt sich dahinter eine enorme Spreizung der Impfquoten und auch eine Spreizung der Hospitalisierungsraten. Und die Frage ist natürlich, wo ist die richtige Linie zwischen notwendiger Einheitlichkeit, bundesweit homogenen Maßnahmen und auch, man kann es so sagen, entsprechendem solidarischen Vorgehen? Und wo ist die Notwendigkeit, Instrumente auch differenziert einzusetzen? Weil sich ja sonst die Frage stellt, du, warum soll ich mich eigentlich noch impfen lassen freiwillig, wenn ich mit 80% Impfquote genauso behandelt werde oder 85 oder 90% irgendwann wie Regionen, wo die Impfquote unter 50% liegt. Das ist ja eine echte Schwierigkeit. Und ich gebe zu, ich bin da für einen vernünftigen Mittelweg. Wir brauchen einheitliche Sichtweisen und dazu kann eine Impfpflicht für besondere Berufsgruppen gehören. Aber wir brauchen auch eine differenzierte Herangehensweise. Und wie gesagt, da muss man den unterschiedlichen Infektionsgeschehen in den Regionen auch Rechnung tragen.
Sie haben eben schon die berufsbezogene Impfpflicht angesprochen, Herr Bovenschulte, die ja auch noch nicht vom Tisch ist. Also die möglichen Ampelkoalitionäre im Bund haben diese Option noch nicht ausgeschlossen oder schließen sie vielleicht auch gar nicht aus. Aber kommt mit so einer berufsbezogenen Impfpflicht nicht auch das ein oder andere Stigma vielleicht hervor? Ich meine, gerade der Pflegebereich, darüber haben wir Wochen drüber gesprochen. Die Vorsitzende des Deutschen Pflegerats, Christine Vogler, verweist immer wieder auf Impfzahlen unter den Pflegenden, die im klinischen Bereich zwischen 90 bis 94% sein sollen. Wäre das nicht auch irgendwie ein Stigma, einen ganzen Beruf sozusagen, vorzuspielen? Ist es notwendig, dass wir die Impfung verpflichtend machen?
Ich glaube nicht. Ich bin ja nun neben Politiker und Bürgermeister auch Jurist. Und da gibt es natürlich eine deutliche Differenzierung bei der Begründung einer Impfpflicht. Will man, dass Leute sich impfen lassen, damit sie sich selber schützen? Oder geht es darum, andere zu schützen oder Rechtsgüter der Allgemeinheit? Das muss man ja unterscheiden. Wenn es um den Eigenschutz geht, dann ist in einer freiheitlichen Gesellschaft tatsächlich, gibt es auch sowas wie das Recht der Eigengefährdung. Man kann sozusagen die Menschen nicht zu ihrem Glück zwingen. Was ganz anderes ist es, wenn es darum geht, andere Personen zu schützen und die Rechtsgüter der Allgemeinheit. Und das ist im Pflegebereich so. Da ist ja die Begründung für die berufsbezogene Pflicht, die arbeiten in einem Bereich, wo besonders viele vulnerable Personen leben, in den Alten- und Pflegeheimen und in den Krankenhäusern. Und deshalb sollen sie sich impfen, nicht um sich selber zu schützen.
Wäre das der
Und
einzige Bereich, den Sie als notwendig empfinden?
naja, denn die gleiche Argumentation gilt ja für Schule und Kita. Da wird es ein bisschen brüchiger, weil da ist die Argumentation, da sind viele Menschen, die selber nicht geimpft sind, nämlich die Kinder unter 12. Das Gegenargument ist, nun ist das allerdings der Bereich, wo die Verläufe auch regelmäßig am mildesten sind, sodass die Frage des Fremdschutzes in diesem Fall nicht ganz so eindeutig ist wie im Bereich Altenpflege und Krankenhäusern. Und für eine allgemeine Impfpflicht könnte man ja, kann man ja nur ins Feld führen, nicht das Argument des Eigenschutzes so sehr, sondern um die Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden. Das wäre ja
Genau.
das einzige Argument, was man dafür ins Feld führen
Herr
kann.
Schieritz, Sie möchten etwas hinzufügen.
Ja, ich wollte gerade den Punkt auch machen, dass man ja auch bei der allgemeinen Impfpflicht das Argument der Fremdgefährdung machen kann. Denn wenn ich ungeimpft bin, auf die Intensivstation muss, dann nehme ich das Bett jemandem weg, der vielleicht einen Herzinfarkt hat, möglicherweise. Insofern glaube ich, kann man durchaus argumentieren, dass die Impfung auch bei dem Normalbürger sozusagen verhindert, dass anderen Leid zugefügt wird und deshalb eine gewisse Einschränkung der Freiheit durch eine Impfpflicht möglich ist. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass es Impfpflicht heißt ja nicht, da wird jemand am Stuhl festgebunden und dann rammt man in die Spritze rein, sondern es ist ja kein Impfzwang, das glaube ich geht auch verfassungsrechtlich nicht, sondern das heißt wie bei einer Masernimpfung, wenn ich mich nicht impfen lasse, dann gibt es eben ein Bußgeld oder ich werde aus bestimmten Einrichtungen ausgeschlossen. Aber niemand will ja, weil man das manchmal aus der Politik hört, niemand will ja die Leute irgendwie fesseln und mit Zwang impfen. Das ist ja gar nicht eine Diskussion.
Das ist völlig richtig. Es gibt keinen unmittelbaren Zwang bei der Impfpflicht, sondern nur, in Anführungsstrichen, nur, dass es dann Bußgeld oder Zwangsgeld bewährt ist.
Führen wir da die Debatte über eine Impfpflicht auch zu polarisiert? Herr Schieritz vielleicht nochmal.
Naja, ich frage mich, ob nicht umgekehrt sozusagen wir aus Angst vor der Polarisierung bestimmte Debatten gar nicht mehr führen. Also wir haben eine große Mehrheit, 2/3, glaube ich, sind es inzwischen für eine Impfpflicht. Es sprechen, glaube ich, viele inhaltliche Gründe für eine Impfpflicht. Und dann sozusagen sagen, naja, aber das polarisiert, das finde ich so ein bisschen ein bisschen feige von der Politik, sozusagen deswegen
von
dieser Maßnahme.
Genau, in der Politik. Ich glaube, da müssen wir auch differenzieren. Also bevor wir die ganze Zeit von
ja,
der
genau,
Politik
das sprechen,
nicht
alle, aber
im Bund.
Lange war ja das Argument ja auch vom Gesundheitsminister von Jens Spahn, können wir nicht machen, weil das spaltet und zerreißt die Gesellschaft. Und ich frage mich, ob nicht es nicht auch sein könnte, dass die Nicht-Einführung einer Impfpflicht viel mehr spaltet als die Einführung einer Impfpflicht, weil die Geimpften jetzt sich fragen, im Moment mal, ich habe mich impfen lassen und jetzt wird ja doch wieder alles dicht gemacht.
Ja, Herr Schieritz, ist bloß nicht so einfach. Sind Sie denn für eine Impfpflicht für unter 18-Jährige dann, für eine allgemeine?
Nee, ab 18. Also
warum? Ab 18 dann in Ihrer Argumentation können auch Kinder Überträger sein und Jugendliche, nur weil ich 17 ein Dreiviertel bin oder 18, ist das dann, macht das dann jetzt medizinisch den Unterschied in Ihrer Argumentation? Ich will da nicht Schärfe reinbringen, ich will nur sagen, in der Praxis ist es dann so, wenn man differenziert rangeht und das muss man, dann stellen sich natürlich jede Menge Fragen, die man, finde ich, auch ganz ernsthaft diskutieren und berücksichtigen muss. Und mit Feigheit hat das nichts zu tun, sondern damit, dass es einfach auch eine komplexe Angelegenheit ist.
Frau
Schmelz,
ja,
gerne. Ich würde da auch gerne noch mal reingehen. Herr Schieritz hatte das ja ganz zu Beginn schon verglichen mit auf der Straße auf einer Seite fahren oder so. Es sind Gesetze. Aber die Impfpflicht wäre ja insofern anders, dass man es nicht so gut kontrollieren kann und wirklich staatlich in einem demokratischen Land wie Deutschland durchsetzen kann, so wie Herr Schieritz Sie es selbst ja auch sagten. Ja. Maske tragen, das sieht man. Ja, man kann nicht jemanden ohne Maske quasi durchkommen lassen. Aber wenn die Impfung zum Beispiel nicht an die Ausübung des eigenen Berufs gekoppelt ist, wird es teilweise schwer, die Impfpflicht wirklich durchzusetzen. Und da muss
also
man sich überlegen, ob der Preis den Nutzen aufwiegt. Ich sage nur, es ist schwerer, die Impfpflicht wirklich allgemein durchzusetzen. Und dann muss man sich gut überlegen, ob man den Preis in Kauf nehmen will, den das hätte, wenn man es nicht wirklich umsetzen kann. Was dann natürlich auch wieder Vertrauen zerstören würde.
Und berufsbezogen hätte bestimmte Argumente, die man entgegenbringen kann, um jemanden sozusagen auch mehr dazu zu drängen, Ihrer Meinung nach. Wie könnte das aussehen?
Also ich glaube, es ist einfach leichter umsetzbar als eine allgemeine Impfpflicht.
Was ich noch mal gerne in die Diskussion reinwerfen würde, ist, dass das Infektionsschutzgesetz schon eine Impfpflicht kennt. In § 20 Absatz jetzt 6 in der gegenwärtigen Fassung. Und wenn die Bundesregierung davon keinen Gebrauch macht, dann dürfen das sogar die einzelnen Landesregierungen. Und da wird gesagt, wenn bedrohte Teile der Bevölkerung zu schützen sind und eine übertragbare Krankheit mit klinisch schweren Verlaufsformen vorliegt und ihre Verbreitung zu befürchten ist, dann darf man eine Impfpflicht anordnen, dürfte man jetzt auch als Landesregierung, um sozusagen diese bedrohten Teile der Bevölkerung, so wird es formuliert, zu schützen. Das hat mit Corona gar nichts zu tun. Das ist sozusagen eine allgemeine Klausel, die für alle Fälle schon lange im Infektionsschutzgesetz drin ist. Was ich interessant finde, wenn man die liest, dass da die Zielrichtung Schutz der Allgemeinheit und Schutz von Dritten gar nicht vorgesehen ist, sondern tatsächlich nur der Eigenschutz von bedrohten Teilen der Bevölkerung. Danach dürfte man sozusagen eine Impfpflicht anordnen für Leute, die besonders schwere Verläufe zu befürchten haben, aber nicht, um Dritte zu schützen. Ich finde das hochinteressant, weil das sozusagen ja eine Regelung ist, die den Eingang ins Gesetz gefunden hat, noch bevor wir über Corona überhaupt diskutiert haben.
und die sozusagen eigentlich ausgeräumt worden ist. Ich meine, am Anfang hat Frau Schmelz auch schon gesagt, gerade wenn wir über die Impfpflicht sprechen, seitens der noch Bundeskanzlerin Merkel wurde das ja relativ schnell noch im Juli abgeräumt. Es wird keine Impfpflicht geben. Herr Schieritz, ist es so, dass Sie sagen, die Bundesregierung, noch Bundesregierung hat sich da aber auch für die nächste Bundesregierung Handlungsfähigkeit eigentlich genommen, indem man mit solchen, ich sag mal, Formulierungen bestimmte politische Maßnahmen von vornherein ausschließt?
Würde ich sagen, ja. Ich sehe jetzt schon, dass man da sehr lange und ergiebig darüber streiten kann, über Pro- und Contra-Impfpflicht. Aber was mich an der Argumentation gestört hat, der noch Bundesregierung ist, dass das Argument ja war, zumindest das öffentlich geäußerte Argument, das spaltet oder das zerreißt die Gesellschaft, weil das aus meiner Sicht eher ein fachfremdes Argument ist. Aber wenn man sagt, man kann sich durchsetzen, das ist ja legitim. Aber dieses Spaltungsargument scheint mir so ein bisschen so ein Ausweichargument zu sein, das man immer dann bringt, wenn man glaubt, was tun zu müssen, was vermeintlich unpopulär ist. Und hier war es ja nicht mal unpopulär.
Ist es vielleicht eher so, dass man eine Spaltung herbeiredet? Frau Schmelz,
ja. Ja, ich würde mit drei Punkten, glaube ich, kurz reingehen. Unpopulär ist es ja unter den Ungeimpften und populär ist die Impfpflicht unter den Geimpften. Ja, da muss man gucken, natürlich adressiert man mit einer Impfpflicht die Ungeimpften und populär ist das unter den Geimpften, aber das heißt ja nicht, dass die Ungeimpften das auch gut finden. Das andere, wenn es um die Spaltung geht, viele Sozialwissenschaftler glauben, dass das eine größere Spaltung bringen würde, aber es gibt so einen psychologischen Mechanismus, der ein bisschen dagegen sprechen würde. Das ist so die erwartete Reue. Wenn ich eine Entscheidung aktiv herbeiführe und das hat ein negatives Ergebnis, zum Beispiel ich lasse mich aktiv impfen und habe dann irgendwelche Nebenwirkungen, dann bereue ich das eher, als wenn ich passiv mich infiziere und dann irgendwelche Nebenwirkungen haben in der ähnlichen Größenordnung. Und wenn man die Impfpflicht einführen würde, hätte man quasi die aktive Entscheidung den Menschen genommen und man könnte teilweise leichter damit umgehen.
Ich würde auch gerne noch mal was sagen.
Ja, Herr Bohm, ich würde gerne.
Also ich will einfach die Argumente, ganz, ganz viele Punkte teile ich ja und ich wollte nochmal sagen, wie gesagt, ich bin eher für eine berufsbezogene Impfpflicht. Bei der allgemeinen Impfpflicht kann ich die Argumente nachvollziehen, bin in der Abwägung derzeit dagegen, obwohl ich sie verfassungsrechtlich unter Umständen durchaus für zulässig halte. Aber die Weiterungen, die kommen, die sind ja enorm. Nehmen wir mal die Situation zurzeit auf den Intensivstationen, ist ganz stark von allgemeinen Erkältungskrankheiten und Infektionskrankheiten und auch Grippekrankheiten geprägt, dass die so voll sind. So ist das in Bremen, so ist es aber auch in vielen anderen Bereichen, dass es natürlich nicht die überwiegende Zahl Corona-Patienten sind. Nun könnte man eine Weiterung machen, bezieht sich denn dann eine Impfpflicht auf Corona oder haben wir dann noch Weiterungen? Müssten wir gucken, gibt es bestimmte Behandlungsgebote auch für andere Krankheiten, weil die dazu führen würden, diese Behandlungsgebote, dass die Intensivstationen und die Krankenhausbetten weniger belegt werden. Ich will das einfach nur sagen, man kommt da natürlich in ganz, ganz schwierige Bereiche, wenn man in eine Gesamtbetrachtung, zum Beispiel Belegung der Intensivstationen reinguckt, dann müsste man ja die Gesamtfallzahlen in den Blick nehmen und gucken, ob man sie vielleicht reduzieren kann, auch durch bestimmte Behandlungsgebote. Also, ich wollte damit sagen, die Situation ist nicht so einfach und wir hätten natürlich im Fall einer Impfpflicht eine intensive verfassungsgerichtliche Kontrolle. Das muss einem klar sein.
War das ein lauter Zustimmung, Herr Schieritz?
Ja, absolut. Dass es im Detail extrem kompliziert ist, das würde ich auch sagen. Und letztlich sind ja auch Maßnahmen wie 2G oder 2G+ in gewisser Weise eine Art von Impfpflicht dergestalt, dass sie restriktiv sind und Ungeimpfte ausschließen. Und ich würde aber gerne noch einen grundsätzlichen Gedanken loswerden in dem Zusammenhang, weil natürlich gibt es immer Leute, die mit Maßnahmen der Politik unzufrieden sind. Also wenn ich die Renten erhöhe, dann sind die Jungen unzufrieden. Wenn ich die Steuern erhöhe, sind die Steuerzahler unzufrieden. Das ist, glaube ich, das Geschäft der Demokratie, dass man bestimmte Leute unglücklich machen muss im Sinne der Gesellschaft oder weil man andere glücklich machen will. Also es gibt immer Mehrheit und Minderheit. Und ich glaube, es wäre eben problematisch, wenn die Politik aus Angst vor einer lautstarken Minderheit vergisst, Dinge zu tun, die im Interesse der Mehrheit sind. Und das ist, glaube ich, was auch über diesen Fall hinausgeht und das auch uns beim Klimawandel und vielen anderen Themen begegnet, dass natürlich es immer Widerstand geben wird. Aber Politik heißt eben auch, aus meiner Sicht, zu schauen, ob dieser Widerstand legitim ist oder sozusagen nicht einfach im Interesse der Mehrheit nicht berücksichtigt wird in der Entscheidung.
Sie hören den Deutschlandfunk mit der Sendung zur Diskussion. Unser Thema: politische Maßnahmen und Kommunikation, wie die vierte Corona-Welle brechen. Meine Gäste sind Katharin Schmelz, Psychologin und Verhaltensökonomin an der Universität Konstanz. Mit dabei ist auch Andreas Bovenschulte, Bürgermeister von Bremen, und Marc Schieritz, Hauptstadtkorrespondent für die Wochenzeitung Die Zeit. Schauen wir auf die Landes- und Bundespolitik genauer. Die möglichen Ampelkoalitionäre, SPD, Grüne, FDP, wollen den Rechtsstatus der epidemischen Notlage am 25. November auslaufen lassen und morgen über ihren Entwurf zum Infektionsschutzgesetz abstimmen lassen. Nicht unumstritten. Und dann steht parallel das Bund-Länder-Treffen an. Die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten und die Nochkanzlerin wollen Corona-Maßnahmen absprechen. Der morgige Tag könnte also wegweisend sein in der vierten Welle. Herr Bovenschulte, mit welchen Forderungen werden Sie an diesem Bund-Länder-Gespräch teilnehmen?
Zum einen muss man ja erstmal zur Kenntnis nehmen, dass im Bundestag sozusagen eine Novellierung des Infektionsschutzgesetzes jetzt vorbereitet wurde, die im Wesentlichen die bisherigen Instrumente, die rechtlichen Instrumente, die der Bund bereitstellt, auch über den 24. November hinaus sozusagen verlängert. Das Einzige, was es künftig nicht mehr geben wird, ist flächendeckende Ausgangsbeschränkungen, Schul- und Kitaschließung und eine Form von vollständigem Lockdown. Ansonsten wird es ja alle Eingriffsinstrumente auch künftig geben. Und die entscheidende Frage, ich komme jetzt dazu, ist: Wie wird jetzt die politische Diskussion und die Abstimmung im Bundesrat am Freitag ablaufen? Und wie wird am morgigen Tag sozusagen diese Diskussion im Bund-Länder-Kreis dann verhandelt werden, wo es ja dann nicht nur darum geht, wie sieht die gesetzliche Grundlage aus, das auch, sondern wie wird sie dann auch praktisch angewendet und ausgefüllt? Das sind sozusagen die beiden Ebenen, um die es geht. Und meine Haltung ist ganz klar: Wir brauchen klare Regeln, so wie sie jetzt vorgesehen sind, für bundeseinheitliches Handeln. Was wir aber auch brauchen, sind Regeln für besondere Hotspots. Meine Haltung dazu ist, ein Landkreis, der eine 100er Inzidenz hat, braucht eine andere Regelung und ein anderes Vorgehen als ein Landkreis mit einer 1500er Inzidenz.
Jetzt sagt aber zum Beispiel NRW-Ministerpräsident Herr Wüst, der spricht sich für eine bundesweite 2G-Regel aus, also dass man bundesweit sich auf 2G-Regeln einigt. Ihr Bundesland Bremen hat bisher keine 2G-Regelung, wenn ich richtig informiert
bin. Wir haben 2G-Regeln, die halt ab einer bestimmten Infektionslage dann zur Anwendung kommen. Und das ist ja auch der gesetzlich vorgeprägte Weg. Das Infektionsschutzgesetz sagt ja, der entscheidende Indikator ist die Hospitalisierungsinzidenz. Die ist in Deutschland derzeit die zwischen 2 und 15. Und was man braucht, ist einheitliche Regeln. Also zum Beispiel zu sagen, 2G wird ab einer Inzidenz Hospitalisierungsrate von 3 oder 4 oder 2, was auch immer, angewendet. Aber zu sagen, unterschiedslos von der Infektionslage, das kann ja eigentlich nicht die richtige Lösung sein.
Also konkret sagen Sie, Sie werden morgen den Hotspot-Ansatz vertreten.
Ich werde sagen, wir brauchen einheitliche Regeln. Und einheitliche Regeln heißt zum Beispiel gemeinsam definierte Schwellenwerte, ab denen dann bestimmte Regeln gelten. Erstens, und zweitens der Hotspot-Ansatz, wo die Pandemie außer Kontrolle geraten ist, wie in Bayern und in Thüringen und in Sachsen. Da müssen die Länder auch die Möglichkeit haben, besonders scharfe Maßnahmen zu ergreifen, um der Lage wieder Herr zu werden.
Herr Schieritz, als Hauptstadtkorrespondent für die Zeit beobachten Sie natürlich auch ganz genau, was im politischen Berlin stattfindet. Ob jetzt nun im Bundestag die Abstimmung über die Novellierung, das neue Infektionsschutzgesetz oder halt auch was die Bund-Länder-Gespräche anbelangt. Was ist Ihnen da so aufgefallen? Würden Sie sagen, es gibt einen bestimmten Punkt, auf den es jetzt genau ankommt im Bund, aber auch im Zusammenspiel mit den Ländern? Was ist Ihnen da besonders wichtig?
Ja, ich glaube, gerade diese, was Herr Bovenschulte ansprach, diese Aufgabenverteilung, also es ist ja schon ein bisschen bizarr, dass ein Teil der Länder, die besonders betroffen sind, besonders laut nach dem Bund rufen, aber eigentlich ja schon mehr machen könnten in ihrem Land, wenn sie denn wollten. Mhm. Die wollen das natürlich nicht, weil sie davor Angst haben, dass es unpopulär ist und dann sozusagen lieber das auf Berlin schieben können. Wir wollen ja nicht, wir müssen ja, weil die in Berlin sind alle so böse zu uns. Aber das ist natürlich eigentlich ein seltsames Argument und ich sehe das absolut genauso, dass man niemanden in Schleswig-Holstein einsperren muss, weil in Bayern sozusagen alles am Brennen ist.
Sie haben gesagt, Sie könnten handeln, aber handeln nicht. Wie meinen Sie das genau?
Ja, also man hätte, niemand hat ja die bayerische Landesregierung oder die sächsische daran gehindert, schon vorher mit 2G einzuführen. Also es gibt ja im Bereich der Länderkompetenzen durchaus Dinge, die man hätte machen können, die man nicht gemacht hat. Ich glaube auch, dass das Infektionsschutz ist ja schon zum Teil, ist die Novellierung ja schon nachgebessert worden, sozusagen, dass mehr und mehr Maßnahmen im Instrumentenkasten sind. Ich glaube auch, dass der Maßnahmenkatalog so sein wird, dass man das machen kann, was nötig sein wird. Das glaube ich auch. Ich halte auch nichts davon, sozusagen jetzt einen Lockdown für alle zu verhängen, weil in der Tat dann die Frage, weshalb eigentlich diese Impfung, weshalb das alles, das würden sich dann schon sehr viele Leute fragen. Deswegen glaube ich, dass man sich wie in Österreich oder wie auch in anderen Ländern auf die Ungeimpften konzentrieren sollte mit den restriktiven Maßnahmen.
Also wäre das auch eine Vorstellung oder ein Wunsch, eine Erwartung, eine Empfehlung Ihrerseits für das morgige Treffen, für die morgigen Termine zu sagen, okay, gut, wir könnten uns an Österreich orientieren und sagen, ein Lockdown für Ungeimpfte?
Zumindest in den Ländern, in denen wir besonders hohe Fallzahlen und eine besonders starke Überlastung haben.
Ich glaube aber nicht, dass die Länder das vorhaben. Das sind jetzt so ein bisschen parteipolitische Spielchen und das halte ich auch nicht für gut. Wir müssen uns doch jetzt gemeinsam unterhaken.
Inwiefern parteipolitische Spielchen?
Naja, weil doch NRW nicht wirklich vorhat, wenn jetzt gesagt wird, die Instrumente reichen nicht. Was ist ausgeschlossen oder was wird ausgeschlossen sein nach dem 24. November? Flächendeckende Schul- und Kitaschließung, ein flächendeckender Lockdown, also Schließung von Gastronomie und Geschäften und Ähnlichem und flächendeckende Ausgangsbeschränkungen. Das ist das, was ausgeschlossen sein wird. Ich glaube nicht, dass Nordrhein-Westfalen das vorhat, auch nur eine von diesen Sachen einzuführen. Alles das, was praktisch wird, wird auch nach dem 24. November im neuen Infektionsschutzgesetz an Instrumenten vorhanden sein. Und ich kann deshalb nur appellieren, keine parteipolitischen Spielchen. Die Lage ist viel zu ernst. Wir müssen uns unterhaken und ganz nüchtern zwei Sachen klären. Was muss bei uns allen einheitlich gemacht werden und wo sind die Besonderheiten bei besonders betroffenen Regionen? Und da geht es nicht um Häme oder Ähnliches, weil ich weiß aus eigener bitterer Erfahrung, wenn die Zahlen hochgegangen sind im letzten November, dass man manchmal gar nicht genau weiß, warum das der Fall ist. Aber ich glaube, da muss man sich einfach auf eine gemeinsame Sichtweise verständigen. Und die Spielchen, egal von welcher Seite, die können wir uns echt nicht erlauben.
Spielchen, ich möchte ganz kurz ergänzen, Ihre Partei, Ihre Bundespartei, die SPD, die hat natürlich mitgestrickt an der Novellierung des Infektionsschutzgesetzes. Jetzt haben wir keinen Vertreter oder Vertreterin von CDU, CSU bei uns in der Runde. Aber dort gibt es ja genauso gut den Vorwurf an die Bundesparteien für eine mögliche Ampelkoalition, dass das, was derzeit getan ist, eigentlich nicht besser ist als die Regelungen, die vorher schon in Kraft gewesen sind und dass es eigentlich auch um parteipolitische Spielchen geht.
Ich nehme da keine, aber ich habe die Haltung, dieser Appell richtet sich an alle Seiten. Ich glaube, da muss man sich auch immer mal wieder an die eigene Nase fassen, aber da ist die Situation jetzt viel zu ernst dafür. Deshalb würde ich sagen, wir brauchen auch sachlichen Streit, auch Diskussion, weil das Thema ist schwierig. Vielleicht einmal in Klammern. Alle, die sagen, die Politik kann sich nicht einigen und da sind immer so viele unterschiedliche Stimmen. Ja, das ist deshalb so, weil die Lage so schwierig ist und weil es nicht 100% klar ist, was immer die beste Lösung ist. Und deshalb muss man diskutieren und sich streiten. Aber in Pandemiefragen kann das nur auf einer sachlichen Grundlage sein und nicht aus Gründen parteipolitischer Positionsgewinne. Und das sage ich in alle Richtungen. Dazu ist es viel zu ernst. Da kann man sich über Wirtschaftspolitik und so weiter, da ist halt alles möglich. Aber bei Pandemiebekämpfung kann es nicht um parteipolitische Profilierung gehen.
Frau Schmelz, als Psychologin, wie schauen Sie denn da drauf, wenn man, ich sage mal, im Bund oder in den Ländern sozusagen sich von unterschiedlichen Parteien die Vorwürfe eines Spielchens, eines parteipolitischen Spielchens vorwirft? Wie kommt das an? Das ist da, verharmlost das, je nachdem auch die Lage für die Bürgerinnen und Bürger, wenn wir über die Pandemie sprechen? Oder führt das eigentlich auch dazu, dass politisch Verantwortliche eigentlich an Glaubwürdigkeit letztlich verlieren?
Das kann ich mir schon vorstellen. Ich meine, es gibt manche Situationen im Leben, da kann man nur zwischen schlechten Optionen wählen. Und ich glaube, das ist jetzt einfach so eine Situation. Wir haben keine richtig gute Option in der Hand.
Weil Lockerungen nicht in Sicht sind. Oder die Vorpandemie.
Ja, weil, ja. Ja, und ja, es muss irgendwie die beste aus den schlechten Optionen gewählt werden. Und wir sind in einer epidemischen Notlage und das muss auch kommuniziert werden. Und dieses, die epidemische Notlage endet und wir machen jetzt doch, diskutieren über eine Impfpflicht, das bringt alles durcheinander. Die Maßnahmen sind eine Risikokommunikation auch. Und das muss signalisiert werden. Also das halte ich wirklich für sehr wichtig. Und auch, dass Maßnahmen eingesetzt werden, die tatsächlich umgesetzt werden. Was auch immer die ganzen Diskussionen dahinter sind. Man kann diskutieren, aber was man beschließt, muss auch umsetzbar sein und umgesetzt werden. Mhm. Und natürlich begründet werden, wenn man andere Maßnahmen oder Maßnahmen implementiert, von denen man früher behauptet hat, dass es die nicht geben wird.
Also klare Standpunkte. Jetzt habe ich ein Beispiel, das ist noch gar nicht so alt, wenn wir über das Thema Boostern sprechen. Derzeit dreht sich hier alles um das Boostern, um die dritte Impfung, damit der ein nachlassender Impfschutz nach bestimmten Monaten wieder vollständig wiederhergestellt ist. Nun ist es so, dass noch Gesundheitsminister Jens Spahn für die dritte Impfung ab 6 Monaten als Richtlinie wirbt. Also das müsste nicht tagesgenau geschehen für alle diejenigen, die 18 sind. Und das war eigentlich eine Linie sehr lange oder seit mehreren Wochen, die von der STIKO eigentlich so noch nicht vorgesehen gewesen ist, also von der Ständigen Impfkommission, die länger gesagt hat, von wegen erst ab 70 Jahren derzeit die Boosterimpfungen. Nun hat gestern Abend ihr Vorsitzender Thomas Mertens im ZDF überraschend angekündigt, die STIKO werde auch bald eine Boosterempfehlung ab 18 Jahren sich dafür aussprechen. Das wirkt auf mich und vielleicht auf Sie nicht wie eine Kommunikation aus einem Guss. Was müsste man denn da lernen, wenn es um klare Standpunkte und klare Botschaften geht? Reagiert jemand zu schnell von Politikseite? Müsste die Behördeseite eigentlich mehr eine engere Verzahnung suchen mit der Politikseite oder andersrum verschmelzt? Was sehen Sie dafür für Probleme? Sehen Sie überhaupt Probleme?
Also ich glaube, für uns Wissenschaftler ist es ganz normal, dass sich die Situation immer ändert und wir heute was glauben, was wir morgen nicht mehr glauben, weil wir neue Informationen haben. Und in der Corona-Krise jetzt ist es auch gesellschaftlich breit ständig ein Thema. Und ich glaube, das muss viel mehr erklärt werden. Die Situation ändert sich ständig. Und in einer neuen Situation mit neuem Wissen ändern sich die Konsequenzen oder ändert sich das, was man in der neuen Situation als richtiges Handeln ansieht. Und ja, wenn man das versteht, dann kann man das auch eher akzeptieren.
Hey, Herr Buchholz, gerne.
Frau Schmelz, Sie sprechen mir aus der Seele mit dieser Sache. Und zwar gilt das für den Wissenschaftsbereich und für den politischen Bereich. Es gibt ein Dazulernen. Es ist nicht so, wie das häufig dann insinuiert wird, rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Die Wissenschaft hat alles gewusst, nur die Politiker sind zu blöd. Ich meine, da haben wir eine STIKO, das ist ein wissenschaftliches Gremium, die sagen die ganze Zeit erst ab 70 boostern und dann sagen sie jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit schon ab 18, weil die auch die Situation beobachten und ihre Meinung an den Fakten immer wieder überprüfen und dann zu einer anderen Einschätzung kommen. Und ich sage jetzt nicht, dass das schlechte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind, sondern so ist das Leben. Wenn die Situation fortschreitet, dann kann man zu neuen Erkenntnissen kommen. Mhm. Bloß ich bitte, dass man das auch der Politik zugesteht. Diese Sache, das haben die Politiker verschlafen, die haben das nicht gewusst, die haben ihre Meinung geändert. Bei uns ist es auch so, wir verfolgen die Situation, wir bilden uns unsere Meinung nach bestem Wissen und Gewissen, ja, und die kann sich auch mal ändern, weil sich die Sachlage ändert.
Herr Schieritz, Sie wollten auch etwas hinzufügen.
Ja, ich würde, also ich totales Verständnis dafür, dass sich dauernd Dinge ändern und man seine Meinung ändern muss und neue Fakten wahrnehmen muss. Aber ich wäre jetzt nicht ganz so nachsichtig, glaube ich, mit den verantwortlichen Stellen. Also wir haben Beispiele Israel, die sich vorbereitet haben auf eine Booster-Kampagne. Wir haben in Deutschland hier die Impfzentren dicht gemacht. Jetzt ist in Berlin, wo ich wohne, das Problem. Es gibt keine Leute mehr, um die schnell wieder nach oben zu fahren. Man wusste, oder also die Prognosen, die Modelle haben einen Anstieg der Fallzahlen im Herbst vorausgesagt. Es ist im Sommer eigentlich praktisch nach meiner Kenntnis nicht viel geschehen. Es gab eine MPK im August, glaube ich, auf Oben-Schulte, als auch schon über 2G gesprochen wurde von der Kanzlerin und Jens Spahn. Armin Laschet aus NRW hat gesagt, nee, Wahlkampf will ich jetzt nicht. So, also es gibt, glaube ich, doch, die Genehmigung für der Impfung für Kinder unter 12 oder ab 12, alles in Europa und in Deutschland dann lange vor hinter anderen Ländern
Gut,
das
aber
passiert.
darf ich Ihnen.
Also ich glaube nicht, ich glaube, also ist immer alles schwierig und so, aber ich erkenne schon ein gewisses Muster, dass wir nicht unbedingt die allerschnellsten sind hier in Deutschland, wenn es
ich gebe Ihnen
ja, da möchte ich auch noch mal ganz kurz reingehen. Herr Schieritz, würden Sie sagen, eine kurzsichtige Politik fällt uns jetzt derzeit auf die Füße, wenn wir über Boosterimpfungen sprechen, weil die Infrastruktur, Impfzentren etc. nicht mehr
ja,
so gegeben sind?
Genau, die Infrastruktur ist nicht da. Wir brauchen, glaube ich, 20 bis 30 Millionen. Die Hausärzte werden es nicht leisten können. Wir werden, und dann die 6 Monate, die sind Empfehlungen, aber ich weiß es auch aus eigener Erfahrung. In Berlin zumindest wird das sehr genau interpretiert. Wenn ich da mit 5 Monaten und 29 Tagen ankomme, dann kriege ich meine Impfung nicht. Kann ich wieder nach
also
Hause fahren.
Noch mal. Die Wissenschaft, die zuständige Wissenschaftlerkommission hat gesagt, boostern ab 70. Die hat nicht gesagt, boostern ab 18. Wenn man sich darauf verlässt, dann ist die Fallzahl deutlich geringer. Das war der Stand, den es vor einigen Monaten, als es die Booster-Diskussion gegeben hat, in Deutschland die wissenschaftliche Empfehlung ab 70, nicht ab 18. Kann man jetzt nicht sagen, oh, die Länder waren gar nicht auf das Boostern von allen Leuten vorbereitet, sondern die Empfehlung war ab 70. Und ich gebe noch mal ein anderes Beispiel, weiß bloß keiner mehr. Damals, als wir die dritte Welle hatten, da hat uns das RKI prognostiziert, in der Woche nach Ostern bei Inzidenzen 400 plus zu liegen. Die gab es nie, war nicht mal halb so hoch. Das hat mir damals gezeigt, die Wissenschaft macht das, was alle machen. Die gucken und versuchen, möglichst gute Prognosen zu machen, aber ob die auch wirklich eintreten, das weiß keiner. Und insofern muss ich sagen, ja, Politik macht Fehler, vielleicht auch eine Menge Fehler, aber jetzt immer zu sagen, das hätte man wissen müssen, wenn man es hinterher von hinten dran guckt, das halte ich doch für zu einfach. Und nochmal, beim Boostern hat die STIKO gesagt, ab 70. Nicht, dass wir alle Leute boostern sollten.
Ja, es gibt ja andere Länder, die das schon.
Frau Schmelz, noch ganz kurz, bevor wir die Endrunde einleiten müssen.
Ja, genau. Ich denke, das war zu dem Zeitpunkt auch eine ethische Entscheidung. In Deutschland hatten wir eine vergleichsweise gute Impfquote, wenn man an den Rest der Welt denkt. Und da war auch einfach die Überlegung, die dritte Dosis der meisten Deutschen geht jetzt erstmal nach Afrika oder eben in andere Länder.
Wir müssen langsam zum Ende kommen. Wir haben noch knapp 4 Minuten, ein bisschen weniger als 4 Minuten. Was ist denn, das ist eine Frage, die ich Ihnen allen gerne stellen möchte, was ist denn bis dato die wichtigste Lehre für Sie, für Gesellschaft und Politik Ihrer Meinung nach, um eine fünfte Welle zu verhindern? Frau Schmelz.
Puh, das ist eine schwierige Frage. Also ich finde Kommunikation nach wie vor ganz wichtig. Zu verstehen, wie man Wahre von falschen Informationen trennen kann und da anzusetzen. Ich weiß nicht, ob das so schnell geht für die fünfte Welle, aber perspektivisch halte ich das auch für viele andere Probleme später für sehr, sehr wichtig.
Aber Sie rechnen mit einer fünften Welle?
Puh.
Auch das. Okay, alles klar. Ich reiche die Frage gerne weiter.
Ich weiß es nicht.
Bovenschulte nach Bremen.
Ja, nach den Erfahrungen wird es natürlich in der nächsten kalten Jahreszeit auch wieder eine Welle geben. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Deshalb brauchen wir hohe Impfquoten, regelmäßiges Nachimpfen, um den Schutzstatus vom Impfen sozusagen hochzuhalten. Aber was wir auch brauchen, ist eine differenzierte Betrachtungsweise. Wurde heute hier in der Diskussion auch schön gesagt, es nützt nichts, jemanden in Schleswig-Holstein in der Wohnung einzusperren, um die Inzidenzentwicklung in Rottal-Inn in den Griff zu kriegen. Und diese notwendige Differenzierung, die müssen wir auch beibehalten, weil der Gesamtbegriff und die Gesamtsichtweise, wir müssen jetzt dies oder jenes machen, uns möglicherweise dann zu falschen Schlussfolgerungen verleiten.
Am Beispiel Boosterimpfungen wäre es vielleicht eine Idee, Debatten über Infrastruktur wie Impfzentren mit mehr Weitsicht zu führen, Herr Bovenschulte?
Ja klar, das bedeutet allerdings auch immer, dass man dann sozusagen die Ressourcen dafür gesellschaftlich zuordnen muss. Also unsere lokale CDU hat jetzt trotz des großen Erfolges der Bremer Impfkampagne nichts anderes zu tun gehabt, zum Beispiel, als jetzt die Kosten zu hinterfragen für das Impfen und zu sagen, war das Ganze nicht zu teuer. Das ist natürlich eine Debatte, wo man dann sagt, na ja, ob das einem unbedingt hilft. Also insofern wäre ich schon sehr dafür, einen
das
gesellschaftlichen
aber,
Konsens
ja.
für das Aufrechterhalten von Infrastruktur.
Das ist aber jetzt ein Blick nach Bremen rein. Ich möchte das Wort gerne nach Berlin geben. geben. Nach Herrn Schieritz von der Zeit, was ist denn für Sie die wichtigste Lehre für Gesellschaft und Politik, um eine fünfte Welle zu verhindern?
Ja, ich würde das auch sehen, die Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Und wenn es Geld kostet, dann kostet es Geld, weil es kostet auf jeden Fall weniger Geld,
so ist es,
als nochmal Lockdown-Maßnahmen zu verhängen. Und wenn ich noch einen Punkt anfügen darf,
ich glaube
tatsächlich, man sollte irgendwo zentral in Berlin, im Kanzleramt, weiß ich nicht, eine Einheit installieren, die sich sozusagen in der Welt umschaut, welche Länder denn was besonders gut machen und wie man das schnell lernen und bei uns umsetzen kann.
Wer sollte da zugehören, Ihrer Meinung nach?
Also das müssten vielleicht Wissenschaftler oder Gesundheitsministerium, aber sozusagen, dass man einfach schneller, das ist ja alles eine extrem dynamische Entwicklung. Und wenn man sieht, die Israelis machen dies und jenes, dass da sofort jemand hinfährt und sagt, okay, können wir das bei uns auch und was bringt das, dass das einfach schneller geht, dass diese Prozesse schneller umgesetzt werden können.
Und hier setzen wir einen Schlusspunkt. Ich bedanke mich herzlich bei meinen Gästen. Katrin Schmelz, Psychologin und Verhaltensökonomin an der Universität Konstanz. Andreas Bovenschulte, Bürgermeister von Bremen und SPD-Politiker. Und Marc Schieritz, Hauptstadtkorrespondent für die Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Christoph Schäfer. Tschüss.